Als Neodada hätten wir uns nie bezeichnen wollen und eigentlich auch nicht so gesehen. Im Gegenteil, wir waren eher immer verärgert über Vergleiche mit Dada. Genauso wie man verärgert war, wenn konkrete Poesie immer mit Fisches Nachtgesang aus den Galgenliedern von Morgenstern verglichen würde. Denn wie gesagt, ich glaube, dass die Ansätze doch sehr verschieden waren.
Ich fühlte mich zunächst überhaupt nicht betroffen, weil ich ja was anderes gemacht habe. Und nachträglich, als ich das geklärt hat, habe ich gesagt, Sie haben recht. Es ist niemals so weit gekommen wie bis Mitte der 20er Jahre. Das war die absolute Spitze, die nie wieder erreicht worden ist.
Der Unterschied zu Dada war ja schon vor dieser Düsseldorfer Ausstellung, dass ich immer eine Kunstform machen wollte, die von der Dynamik der Straße ausging. Ich habe das in früheren Texten gesagt, also für mich gab es kein besseres Kunstwerk als ein belebter Boulevard in Paris, wo 1000 Frauenbeine, 100.000 Schuhe, Autoreifen, Autos, Autounfälle, Schreie, Zeitungsverkäufer, Bulettenverkäufer, Croissant, Restaurant, Gerüche und so weiter. Also ein besseres Kunstwerk gab es nicht damals für mich. Und bei Dada erkannte ich diese Ansätze, aber nicht die Radikalität in der Ausführung.
So many people are always thinking of anyone who did anything new after the end of World War II as some kind of neo-Nazi.
Sehr viele Menschen hielten jeden, der nach dem Zweiten Weltkrieg etwas Neues machte, für irgendeine Art von Neodadaisten. Das war überhaupt niemals intendiert. Es brach mir fast das Herz, als George McCunis etwas als Neo-Dada in der Musik bezeichnete. Ich war darüber ziemlich entsetzt und sagte, dass ich zwar Teil der Fluxusbewegung sei, aber nicht mit dieser Neo-Dada-Floskel übereinstimmte. Ich glaube in der Tat nicht, dass meine Arbeit neo-dadaistisch ist, sondern sie ist etwas, das ich jetzt und heute tue. Wir waren nicht mit denselben politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Problemen konfrontiert wie die Dadas. Es wäre ihnen gegenüber höchst unfair, dies für sich zu reklamieren.
Also das Neo setzt ja voraus, dass das Alte nicht mehr virulent ist. In einem weiteren Sinne würde ich sagen, bin ich natürlich auch Dadaist. Genauso wie Hans Arp, das glaube ich war, der gesagt hat, dass bevor Dada da war, war Dada da. Also wenn es eben so allgemein definiert werden kann, dass mit dem Wort Dada eben tatsächlich nur eine bestimmte Haltung oder Mentalität gemeint ist, dann findet man dafür eine Genealogie, die weit viel weiter zurückreicht als eben in die 20er und 10er Jahre. Da wird man andere Leute finden, die man als ähnliche Geisteskinder dann ansehen kann. Aber ich habe also mich nie in der Weise absetzen wollen, dass ich gesagt habe, wir machen jetzt einen Schlussstrich und da und fangen jetzt eine neue Kategorie an und benutzen vielleicht den Begriff Dada oder Dadaismus als Zugpferd, aber trennen uns dafür durch ab, dass wir es Neo nennen. Also ich habe mich einfach in so einer geschichtlichen Folge gesehen, geschichtlichen Kette gesehen, aber eben nicht mich absetzen wollen. Aber natürlich erkannt, dass man nicht mit den alten Formen unmittelbar weiter operieren könne.
Dieser Nenne hieß aber nicht so, wie man sich jetzt das heute vorstellt, aha, wir haben Dada entdeckt und das war einfach, die Dinge gefielen uns.
Die da eben zu Wort gekommen sind, wie man hören konnte, sind und waren also keine Neodadaisten, obwohl es immer mal wieder eine, wie ich finde, dumme Kunstkritik gegeben hat, die ihnen dieses Etikett gerne aufgeklebt hätte. Und dennoch aber verbindet diese sechs Künstler und Literaten nicht nur untereinander etwas, sondern vor allem auch mit der Dada-Bewegung aus den 20er Jahren. Als sie nämlich, diese damals jungen Künstler, am Anfang ihrer Aktivitäten während der 50er und beginnenden 60er Jahre standen, und nach neuen Ausdrucksformen, nach experimentellen Ausdrucksformen suchten, stießen sie, mehr oder minder zufällig und unter großen Schwierigkeiten, auf ihre sehr provokanten und zugleich analytischen und innovativen Vorfahren, eben aus den 20er Jahren. Sie stießen auf diese unter zum Teil höchst merkwürdigen und zufälligen Bedingungen. Zum Beispiel bei Helmut Heißenbüttel, einer der Begründer und wichtigsten Vertreter der konkreten Poesie und der heute mit seinen 66 Jahren älteste der sechs befragten Künstler, erinnert sich noch sehr genau an seine erste Konfrontation mit Dada.
Ja, ich habe ein kurioses Erlebnis. Ende 1938 hatten wir einen Studienassessor Klaus in der Schule auf dem Lande. Und der hat uns eines Tages erzählt, er hätte einen Professor gehabt, der hätte immer aus Scherz an der Blume vorgelesen von Kurt Schwitters. Und dann hat er uns das vorgelesen. Und das war das erste Mal, dass ich Kurt Schwitters gehört habe. Das führte dazu, dass Schwitters der erste war nach dem Krieg, wo ich mich darum kümmerte. Und dann kam zuerst ein Katalog, ich glaube der erste Katalog, den Schmalenbach in Hannover gemacht hat. Den kriegte ich dann in die Hände. Und das war der zweite Schritt. Und der dritte Schritt war dann in Stuttgart schon, 57 oder 58, Laden noch der Eggers. Der hat mir damals die Banalitäten von Schwitters verkauft. Die habe ich heute noch. Das war eigentlich der Anfang. Das andere kam dann erst danach. Schwitters war eigentlich im Vordergrund.
Es ist klar, dass Heißenbüttel damals, das war nämlich in der Mitte des 12 Jahre währenden sogenannten tausendjährigen Reichs des deutschen Faschismus, weder wusste, wer Kurt Schwitters war, noch was Dada war. Denn Dada und damit auch der innerhalb dieser Bewegung sich eine spezifische Kunstform gebende Hannoveraner Kurt Schwitters waren im deutschen Faschismus ausgemerzt worden. Ausgemerzt um eines dieser grauenhaften und auf Schwitters bezogen allerdings makaber stimmigen Wörter der Nationalsozialisten zu gebrauchen. Und selbstverständlich war Dada dann auch eine der ersten Kunstbewegungen, die sofort und insgesamt in die Liste der entarteten Kunst aufgenommen worden war. Die 12 Jahre faschistischen Terrors haben auch in der Kunst ihre Spuren hinterlassen, denn das Erbe des Faschismus, und das ist die Tragik, bestand darin, dass alle Spuren ausgelöscht, Wissen und Erinnerung nachhaltig getilgt worden waren. Übrig geblieben nach 1945 war ein gigantisches Terrain vague, ein Ödland voller Schutt und Trümmer, auch kulturell. Wie mühselig sich diese Spurensuche gestaltete und welche Schwierigkeiten und Zufälle sich dabei ergaben, die abgebrochenen Traditionen der Moderne wieder aufzuspüren und sie sich anzueignen, davon zeugen eben die Erinnerungen jener, die sich nach 1945 als junge Künstler darum bemühten. Gerd Rühm zum Beispiel, der Literat, Komponist, Zeichner und Mitbegründer der Wiener Gruppe, die immer für Skandale und Polizeieinsätze sorgte und 1953 gegründet wurde, dieser Gerhard Rühm fand also seine ersten Informationen in einigen Büchern, die auf Wiener Auktionen auftauchten und verhökert wurden.
Die ersten Quellen, die wir hatten, war einerseits der Sörgl, der Band Expressionismus, und das zweite, das habe ich in Zürich kennengelernt, und zwar relativ früh, und das hat also auf mich wie eine Offenbarung gewirkt, das war von der Gideon Welker, der Band Anthologie der Abseitigen. Irgendwann mal nach 45, das muss also so 1947, 48 gewesen sein, bin ich ins Dorotheum gegangen. Das war die sogenannte Pfandleihanstalt in Wien. Und da gab es eine Bücherabteilung. Und ich habe einen Großteil meiner früheren Bibliothek, inzwischen ist sie so gigantisch angewachsen, aber damals ein Großteil meiner Bibliothek um Spottpreise aus dem Dorotheum ersteigert, mit meinen letzten Groschen, die ich zusammengebracht habe. Bin zu Fuß gegangen, nur damit ich ein bisschen mehr zum Ersteigern habe, der Bücher. Und da habe ich zum ersten Mal diesen Band von Sörgl gesehen.
Nun muss man daran denken, dass ja nicht nur in Deutschland und Österreich die Kunst durch die Faschisten getilgt worden war. Der Faschismus hatte Konsequenzen auch für die Länder, die offiziell als neutral ausgewiesen waren und sich selbst auch so verstanden. Davon weiß Daniel Spörri zu berichten, der 1930 zwar in Rumänien geboren wurde, 1941 aber mit seiner Mutter in die Schweiz emigrierte. Daniel Spörri, der Balletttänzer, Aktionskünstler, der die Eat Art, eine Form essbarer Kunst, erfand und mit den Künstlern des Nouveau Realisme verbunden war.
Ich muss sagen, dass ich ja damals Ballett studierte und mich aber merkwürdigerweise immer sehr für Kunst, also für die zeitgenössische Kunst, das war damals 1955, 60 natürlich, oder 50 bis 60 war das natürlich, die heute, zählt man sie ja schon zur klassischen Moderne, aber das war für uns die unmittelbare Moderne, die noch zu entdecken war. Schwitters wusste kein Mensch, dass es den gab um die Zeit. Er musste wieder entdeckt werden. Es wusste niemand mehr, dass es Schwitters vorher gab. Es wusste niemand mehr, dass Duchamp zum Beispiel noch lebte. Ich weiß, dass wir uns ständig fragten, gibt es den noch oder ist er gestorben oder was ist passiert mit den Leuten? Das war dieser Riesenbruch in der Schweiz natürlich genauso wie in Deutschland. Der Bruch fand ja nicht nur in Deutschland statt, der war ja in ganz Europa. Das war ja nicht nur die Deutschen, die das nicht mehr... Überall wusste man nicht mehr davon. Die offizielle Faschistoide oder Faschistenkunst, die herrschte ja überall, auch in der Schweiz. Und wir entdeckten das. Ich weiß, dass ich zum Beispiel als Tänzer einen Hans Bolliger kennenlernte, der ja heute in Zürich einer der berühmtesten Antiquare für Kataloge des 20. Jahrhunderts ist. Den lernte ich einfach kennen in einem Bistro irgendwo. Und einmal kam er und mit einem, sagte, ich habe die letzte Nummer, die mir noch fehlte, vom Cabaret Voltaire, von der Zeitschrift der Dadaisten in Zürich. Ich habe sie für einen Franken in einem Antiquariat gefunden und ich lade dich ein zum Essen, für was du willst. Das war für mich ein Festessen. Aber so habe ich den Zugang zu den Sachen gefunden und fand sie halt dann einfach spannender, toller. Wir waren halt einfach davon begeistert, wenn wir das sahen mal und so.
Nun könnte man ja meinen, dass ein anderer Künstler und Literat es leichter gehabt hätte, den dadaistischen Vorfahren und Vorgängern auf die Spur zu kommen. Der Amerikaner Emmett Williams, der Mitbegründer war von Fluxus, einer radikalen Kunstform, die aus der Musik entstand und die alles nach ihr beeindruckte und veränderte. Bildende Kunst, Musik, Theater, Aktions- und auch Denkformen. Abgesehen davon aber, dass Dada in den USA bis auf wenige Ausnahmen nie richtig hat Fuß fassen können, da schnell vom Surrealismus verdrängt, war Emmett Williams bereits 1949 nach Europa gekommen, hatte erst in Frankreich und dann in der Bundesrepublik Deutschland gelebt. Und auch er entdeckte Dada erst hier in Europa.
I think my first real contact with Dada came while I was living in Europe, not in the United States.
Ich kam das erste Mal in Europa wirklich mit Dada in Berührung und nicht in den USA. Das ist schon ziemlich lange her. 1949 ging ich nach Paris und blieb insgesamt 17 Jahre in Europa. Und genau während dieser Zeit gab es die ersten großen Dada-Ausstellungen und die erste von Schwitters. Also die öffnete einem ganz schön die Augen. Und damals begann ich, diese Dinge aufmerksam zu beobachten. Meine Ausbildung in den USA war eine ziemlich konventionell klassische gewesen. Ich war auf diese Dada-Sachen überhaupt nicht vorbereitet. Ich war kein Dadaist, bevor ich nach Europa kam.
Emmett Williams war das eben, der hier sprach, der Amerikaner, der auch heute wieder in der Bundesrepublik lebt. Es gibt noch jemanden, Wolf Hostell, etwa eine ähnliche Generation, ein wenig jünger als Emmett Williams, der bekannt wurde durch seine spektakulären Straßenaktionen, bei denen er zum Beispiel Autos an Ort und Stelle einbetonierte. Und es handelte sich nicht um Spielzeugautos, sondern es waren wirkliche, meist amerikanische Straßenkreuzer oder Autos einer deutschen Edelmarke. Und er hat auch und hätte gerne öfter mit den Kampfflugzeugen der Marke Starfighter gearbeitet. Fostel gilt zusammen mit seinem amerikanischen Künstlerkollegen und Freund Alan Caprow als der Erfinder des Happenings. Das wiederum war zeitlicher Vorläufer und eng verknüpft mit der in Wiesbaden aus der Taufe gehobenen Fluxusbewegung. Das war 1962, wir hörten eben Emmett Williams. Und auch Wolf Hostell erinnert sich noch sehr genau, wie er für sich Dada wiederentdeckte.
Also meine erste Information, die habe ich mir selbst besorgt. Und zwar in dem Katalog einer ersten Max-Ernst-Ausstellung, ich weiß nicht, in Köln oder Umgebung. Anfang der 50er Jahre, da wurde zum ersten Mal das Wort Dada erwähnt, während die erste Kunstschule, die ich besuchte, Wuppertal absolut Post-Bauhaus war und keinen Dadaisten erwähnte. Und auf dem Gymnasium nach dem Krieg hat mein Deutschlehrer gesagt, Dada war das Verrückte in der Kunst, Schluss, Einsatz und mehr wurde nie über Dada geredet. Dann habe ich also persönlich versucht, durch die Information von Max Ernst, Dada Köln, Adressen oder Standorte herauszufinden, aber in einem zerbombten Köln war also nichts zu machen. Der Einzige, der das also wirklich später richtig wissenschaftlich gemacht hat, ist ja der Walter Witt, nicht mal mit dem Bargeld, aber ich kannte den Namen Schwitters, Bargeld, Max Ernst, Arp und so weiter als Mythos. Anfang der 50er Jahre Und das bekam also eine Verfestigung. Mir geriet also irgendwann mal diese erste Masowell-Biografie in die Hände. Das war das erste Dada-Buch, was ich überhaupt kannte. Aber da waren sehr wenig Fotos drin, aber immerhin, sagen wir mal, so eine Auffächerung, dass Dada nicht nur Zürich war, sondern also dass Dada Köln war, Hannover, Berlin und Zürich.
Es gab noch einen Künstler, es ist der jüngste unter diesen, mit denen ich gesprochen habe, Künstler nach 1945, die nach neuen Ausdrucksformen suchten, diesseits der Leinwand und außerhalb der nach Dudenverständnis scheinbar logischen und sinnhaften Sprachformation suchte. Tim Ulrichs, der zwar nicht in Hannover geboren ist, sondern in der Nähe von Bremen, aber seit seinem 19. Lebensjahr in Hannover lebt und wie bereits vor ihm der hannoversche Altmeister Kurt Schwitters, versucht hin und wieder, die klein bis bürgerliche Provinzstadt durch mancherlei Kunstaktionen aus ihrem bürokratischen Nickerchen aufzuschrecken. Ob er nun zum Beispiel als Hommage an den Märzkünstler Schwitters seine Vermählung mit Anna Blume bekannt gibt oder mit dunkler Brille, Blindenstock und Armbinde und einem Schild auf der Brust posiert, auf dem zu lesen steht, ich kann keine Kunst mehr sehen, oder auch ob er Schwitters Grabinschrift ewig währt am längsten in ein Marmorbuch als Grabbeilage verkehrte, auf dem sich der eingemeißelte Satz befindet, denken Sie immer daran, mich zu vergessen. Für Tim Ulrichs verkörperte Dada eine Haltung gegenüber der Kunst, die mehr war als ein bloßer Stil.
Ich habe bis 1959, Anfang 1959 in Bremen gewohnt und in der Volksbücherei sind damals angeschafft worden die ersten Dada-Anthologien, die in der Schweiz im Arche Verlag erschienen. Und da hat natürlich Schwitters nur eine Randrolle gespielt, also es war mehr dann auf die Zürcher Situation abgestellt, was da in den Publikationen herauskam. Das hatte ich mir damals entliehen und ich habe mir damals auch die Bücher von Hans Arp, unseren täglichen Traum, und dieses Buch von Hülsenbeck mit Witzlicht und Grütze damals gekauft, die auch gerade erschienen waren. Und die haben mich, zumal diese Anthologie, dann sehr stimuliert, weil ich da eine Geisteshaltung gefunden habe, die mich sehr unmittelbar berührt hat. Also eine Lebendigkeit, die ich weder in Bremen noch in den Künsten, die ich so wahrnehmen konnte, dort oder an anderen Orten, nicht finden konnte. Also, und da war etwas, was, ob Kunst oder nicht, eine Lebenshaltung zeigte, der ich glaubte, mich unmittelbar anschließen zu können. So habe ich dann über diese für mich zunächst allein vollzogene Entdeckung Dadas, eben von der Schweizer Seite, von der Entstehungssituation in der Schweiz her, dann langsam im Laufe der Jahre mich auch an Schwitters herangearbeitet.
Für mich war das schon eine merkwürdige Erfahrung. Da saß ich nun für die Vorbereitung dieser Sendung in Berlin, Hamburg, Köln und Hannover bei einigen wichtigen Künstlern und Poeten herum, die allesamt früher dazu beigetragen hatten, dass Dada überhaupt wieder entdeckt wurde. Darüber hinaus aber, und das ist genauso wichtig, waren sie selbst Teil jener Kunstbewegung, die heute zwar bei vielen Experten anerkannt und abgesichert ist und als Label eingeheimst wird, die allerdings damals in den 50er und 60er Jahren die Kunstwelt ganz schön durcheinander wirbelte, den Kunstkritikern die Kategorien um die Ohren haute, was denn eigentlich Kunst sei, und das Publikum zu Aggressionsausbrüchen trieb. Nicht selten endeten solche Kunstaktionen damals in handfesten Schlägereien, dann wurde die Polizei herbeigerufen, die normalerweise das Chaos aber nur noch vergrößerte. Was ich sagen wollte, ich saß nun diesen damals als Kunstraudis bezeichneten Künstlern gegenüber, die so angeblich vor echter, wirklicher Kunst gar keine Achtung verspürt hätten. Und es waren Gespräche mit klugen, netten, älteren Herren, alle zwischen Mitte 50 bis Mitte 60. Bis auf den Youngster Tim Ulrichs, der ist immerhin erst 47 Jahre alt. Auf den ersten Blick, wenn man da so rumsitzt, ist es schwer zu glauben, dass diese Künstler für so viel Furore und Empörung gesorgt haben. Darin eben waren sie und sind sie es zum Teil noch heute den Dadaisten sehr ähnlich. Zum Beispiel Gerhard Rühm berichtet über die ersten Aktionen der Wiener Gruppe.
In den literarischen Kabarets, die ja sozusagen nur als Publikumsfang-Kabarett hießen und eigentlich so eine Art Happening ja schon waren, 1959 und 1958, gab es natürlich einzelne Dinge, die möglicherweise an den Dadaismus oder an gewisse dadaistische Aktionen stark erinnert haben. Trotzdem glaube ich, dass sie nicht ganz vergleichbar sind. Erstens mal spielt das Konzept eine viel stärkere Rolle. Die Veranstaltung war als Ganzes unheimlich gut überlegt, auch im Ablauf mit Höhepunkten und Tiefpunkten, ganz bewusst einbezogenen Tiefpunkten, während bei Dada ja alles viel improvisierter war. Wir hatten natürlich auch ganze Menge improvisierte Dinge da drin, aber die waren immer in einem gewissen konzeptionellen Rahmen.
Liebling, du hast mich heute ausgelacht. Liebling, drum hab ich dich jetzt umgebracht. Du weißt ja, dass ich es nicht leiden kann. Und trotzdem fingst du zu lachen an. Liebling, warum hast du mich ausgelacht? Liebling, drum hab ich dich halt umgebracht. Du weißt ja, es ist für mich so schwer. Schau doch bitte nicht so traurig hin. Woran denkst du, liebe kleine Leiche? Denkst du an mich oder denkst du an dich? Warum schenkst du mir kein letztes Lächeln nicht und blickst so wunderlich auf mich? Woran denkst du, liebe kleine Leiche, sprich?
Man muss sich nun eines klar machen, dass Chansons, wie das eben gehörte, noch zu den harmloseren Aktivitäten der Wiener Gruppe gehörten. Verfasst wurden diese Chansons meist von Rühm, der zugleich Sänger und Pianist war, und von Konrad Beyer, dessen Aktionismus immer auf das Experiment mit der eigenen Psyche und dem eigenen Körper gerichtet war. Er wollte die physischen Grenzen, aber auch vor allem die psychischen Ekelschranken erweitern oder überwinden. Was er schließlich ganz konsequent tat, bis zur letzten Grenzüberschreitung, nämlich der Selbsttötung. Wenn es für Gerhard Rühm jetzt in der Rückschau eher das Moment der Aktion war, das für die Wiener Gruppe bei Dada wesentlich war, so hat Wolf Vostell die Form des Humors bei den Dadaisten beeindruckt.
Das Einbeziehen des Humors, der Ironie in die Kunst, ich halte das für die größte Erfindung der deutschen Dadaisten, des Berliner Dadas und natürlich die Fotomontage. Fotomontage und Ironie als Witz, als Kunstelemente hat es bis vorher nie gegeben. Das ist wirklich eine Erfindung der deutschen Dadaisten. Dann mehr von den Texten, szenischen Stücken als von den visuellen Dingen.
Bei Daniel Spörri wiederum war es noch etwas anderes. Er glaubt, dass es ganz einfach Spaß war und ein Stückchen Blasphemie, was ihm und seinen Freunden wie Jean Tingly, Dieter Roth, André Tompkins an Dada gefiel.
Für uns war einfach Duchamp, der Mona Lisa den Schnauz angemalt hat. Das hat uns gepasst. Also diese Blasphemie oder das Pissoir und solche Dinge, die wir wussten, aha, das ist der das gemacht hat, das gefiel uns. Also das war dann da, diese Sinnlosigkeit, aber positive Sinnlosigkeit im Sinne von einer einfach Freude an dem Dasein.
Nun muss man sich eines klar machen, um die Atmosphäre in den 50er und beginnenden 60er Jahren zu verstehen, auf die sich diese Erinnerungen ja beziehen. Es lebten immerhin einige der alten Dadaisten noch, wie etwa Duchamp, Tristan Tzara und Richard Tölsenbeck und Raoul Hausmann. Keiner von ihnen, und das ist nun gewiss nicht zufällig, aber lebte in der Bundesrepublik Deutschland. Und sie waren eigentlich auch weiterhin ausgegrenzt. So wie die Jüngeren auch, die jetzt versuchten, experimentelle Kunstformen weiterzuentwickeln. Die Ausgrenzung der alten Dadaisten, da traf es besonders zu auf den mit Dada Berlin verbundenen Raoul Hausmann, der nach Frankreich emigriert war und dort versteckt auch die deutsche Okkupation überlebt hatte. Von ihm wollte überhaupt niemand mehr etwas wissen, bis eben auf einige wenige junge Künstler und Literaten. Helmut Heißenbüttel zum Beispiel hat einmal versucht, ein Manuskript von Hausmann, den Roman Hühle, bei einem Verlag unterzubringen, was ihm allerdings dann letztendlich nur Selbstschwierigkeiten einbrachte.
Es ist bei würde ich sagen, allen größeren Verlag gewesen, das Manuskript. Und ich habe es durch Kurt Leonhardt, und der hat es liegen lassen, um vielleicht etwas damit zu machen. Und es war zu der Zeit so, dass ja Henry Miller was Neues war. Und Leonhardt sagte immer, der ist doch viel besser als Henry Miller und so weiter. Ich habe es damals gelesen, das muss so 55 gewesen sein, 54, 55, wahrscheinlich 55. Und war dafür. Dann kam ich in den Glasen Verlag und habe da vorsichtig gefragt, ob die Interesse dran hätten. Die hatten überhaupt kein Interesse dran. Die waren schon ärgerlich, dass ich über den Verlag die Nachlässe von Herrn Gerhard, von dem Verlag Fragmente, bestellt hatte. Und Brenner sagte, schicken Sie es bloß schnell wieder weg, wir kriegen nur Schwierigkeiten damit. Und ich habe es dann auch alles an die Mutter zurückgeschickt. Es war damals überhaupt kein Sensorium dafür.
Hausmann, der alte Dadaist, der damals aber noch lebte in den 50er Jahren, war inzwischen ein armer, verbitterter und etwas einsamer alter Mann geworden, der weiterhin an Dada festhielt und deswegen zu etwas widersprüchlichen Reaktionen neigte, wie wir aus den nächsten Aussagen erkennen können, denn Daniel Spörri, Wolf Hostell und der 10 Jahre jüngere Tim Ulrichs haben alle drei mit ihm im brieflichen Kontakt gestanden.
Also Hausmann, mit dem habe ich natürlich korrespondiert auch. Ich hatte ja damals eine Zeitschrift, die hieß Material, und irgendwann habe ich ihm das auch geschickt, und weil ich dann irgendwo dann doch herausfand, dass er noch lebte und seine Adresse oder vielleicht auch über den Bolliger irgendwie. Und er belästigte mich ab da einmal wöchentlich, sagen wir. Und jeder Brief begann mit schon 1918 habe ich dies und jenes gemacht. Und dann habe ich mich einmal über ihn lustig gemacht und habe gesagt, schon 1818 haben wir oder irgend so. Ich weiß nicht mehr, jedenfalls habe ich mich über ihn lustig gemacht und daraufhin kam ein beschimpfender Brief und da war es aus. Ich glaube, dass dieser alte Herr, der wunderbar ist und war, und ich habe wirklich nichts gegen ihn, aber er war beleidigt, eher, dass wir ihn nicht als ein Guru auf unser Schild setzten oder dass wir ihn bewunderten und auf dem Bauch vor ihm lagen, sondern dass wir uns eher amüsiert über ihn. Ich fand den schon toll.
Er meinte eben, und natürlich von Weitem, wenn man die Details von uns nicht kannte, es gab ja auch noch keine Publikation, nicht wahr, dass wir also wiederholten, was zum Beispiel Bader in Berlin macht, also speziell jetzt ich. Natürlich hat er vielleicht mal ein Plakat abgerissen, der Bader, aber daraus kein Prinzip gemacht, das ist doch ganz klar. Und dann habe ich also Hausmann meinen konsequenten Brief geschrieben, dass ja gerade unsere Generation Dada als höchste Bewegung im 20. Jahrhundert einschätzt, dass gerade also wir die Verteidiger auch sind, ne? Und außerdem, was mich betrifft, könnte ich mich nicht erinnern, dass Dadaisten mit Flugzeugen, Autounfällen und Fernsehgeräten gearbeitet hätten. Ne? Und von da an war der also wie geschmolzen und hat also unter dem nächsten Brief, ich weiß nicht, so über die ganze Seite geschrieben, bien amicalement votre ami Raoul Hausmann. Das ist klar, dann ist ihm das auch aufgefallen.
Ja, ich hatte ziemlich früh, also zu Beginn der 60er Jahre, hatte ich von einem Verlag in Flensburg, der Petersen Press, hatte dann über Prospekte auch erfahren, dass es ein Gedichtband gab, Sprechspäne, den Petersen herausgegeben hatte, und den habe ich mir dann bestellt und habe, da ich Mitarbeiter der Hannoverschen Studentenzeitung war, Petersen um Abdruckerlaubnis einiger Texte gebeten, und das wurde auch gewährt, und wir haben dann auch einige Texte von Hausmann da veröffentlicht. Und ich habe dann versucht, über Petersen Kontakt zu Hausmann zu bekommen, habe dem diese Zeitschrift hingeschickt, dann wieder die weiterreiche, das hat dann aber Petersen aus welchen Gründen auch immer dann nicht getan. Und dann habe ich es in einem zweiten Anlauf nochmal probiert und dann habe ich auch die Adresse von Hausmann bekommen. Also ich wusste zunächst ja gar nicht mehr, lebt der Mann überhaupt noch oder lebt er nicht, und dann wusste ich, er lebt noch, aber niemand wusste wo, und das habe ich dann schließlich von Petersen erfahren und habe dann nach Hausmann einfach angeschrieben, so in meiner Begeisterung, dass da noch irgendwo einer sitzt und vielleicht sogar sich darüber freuen könnte, wenn Leute ihn noch für so bemerkenswert halten und glauben, von ihm lernen zu können, dass sie also Kontakt mit ihm aufnehmen. Und Hausmann hat mir auch unmittelbar geschrieben dann darauf, also das hatte ich gar nicht angenommen, dass er so den begeisterten Studentenbrief dann auch mit gleicher Begeisterung beantworten würde. Und er hat mir dann auch Texte geschickt, die noch nicht veröffentlicht waren. Und ich habe dann mit den bescheidenen Mitteln, die ich zur Verfügung hatte, nämlich meinen Kontakt zu einer kleinen Bremer Zeitschrift, dann versucht, das ein oder andere Gedicht von Hausmann veröffentlichen zu lassen. Und das ist dann auch gegangen. Und mich hat es gewundert, dass so eine Größe, als die mir Hausmann erschien, akzeptierte das, dass er in besseren Schülerzeitschriften oder experimentellen Zeitschriften...